Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner live. Willkommen zu unserem Kulturell am Mittwoch mit Josef Czapp. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und Peter West.
Hallo.
Wir haben letzte Woche ausführlich über das Sparpaket gesprochen. Da war die Devise der Regierung sparen, sparen, sparen. Aber, und das wurde ja auch von beiden Herren letzte Woche bemängelt, wenig Offensivmaßnahmen, eigentlich keine Offensivmaßnahmen, was eigentlich passieren müsste, damit es mit unserer Wirtschaft wieder bergauf geht. Denn derzeit schaut es ja alles andere als rosig aus, muss man sagen.
Na, vor allem ist es ja kein Sparpaket, sondern ein reines Belastungspaket. Wäre es ein Sparpaket, dann würden wir ja in den nächsten Jahren weniger Schulden machen, weniger Defizit machen und am Ende das Budget sanieren. Das findet aber nicht statt. Und es hat gestern eine Veröffentlichung gegeben, das ja belegt, dass das auch jetzt verabschiedete oder bald verabschiedete Budget bereits in sich zusammenbricht, weil die Annahmen bereits wieder falsch gesetzt sind. Genauso wie beim letzten Budget 24, wo wir noch von 1,2% Wachstum, wir nicht, der Herr Brunner, ausgegangen ist. Und dann kam plötzlich der große Hammer, weil wir ein Minuswachstum hatten. Ist seit gestern klar, dass das auch für 2025 so ist. Ich darf das bitten, vielleicht kurz einzublenden, denn die Europäische Union hat die EU-Wirtschaftsprognose gestern veröffentlicht. Und jetzt muss man sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen. Schauen Sie bitte die Zuseher, schauen Sie bitte ganz an das Ende. Dort, wo der einzige rote Balken ist, das ist Österreich. Das einzige Land mit einem Minuswachstum, das einzige Land, wo es runtergeht, und das ist das dritte Jahr in Folge, minus 0,3%, das ist ein finanzpolitisches Desaster, ein Debakel sondergleichen. Übrigens, der blaue Balken ist der EU-Schnitt der 27 und alle anderen von oben weg sieht man, welche Wachstumsraten die mittlerweile haben. Das heißt, das ist, was Ihnen die Regierung von Stocker, Babler und Meinl-Reisinger bisher erzählt hat, ist alles falsch gelogen, politisch gelogen, denn die erzählen uns immer, es ist der internationale Trend, dass es runtergeht. Nein, es ist nicht. Es ist hausgemacht. Österreich an letzter Stelle der Europäischen Union, mit als einziges Land haben wir kein Wachstum, sondern haben eine Rezession, das dritte Jahr. Das muss man sich auf der Zunge sagen lassen. Das heißt, die Menschen werden weiter belogen und das jetzige Budget basiert aber, und all die Annahmen, die daran geknüpft sind, an einem Wachstum und nicht an eine Minusdarstellung. Das heißt, zum Beispiel die Einnahmen aus der Umsatzsteuer, die mit 40,1 Milliarden ins Budget hineingeschrieben worden sind, übrigens dieselbe Zahl wie im Vorjahr, wurden unter der Annahme hineingeschrieben, dass wir ein Plus machen. Dieses Plus existiert aber nicht. Das heißt, die Einnahmen aus dem größten Einnahmentopf, den Österreich hat, nämlich der Umsatzsteuer mit 40,1 Milliarden, werden sinken. Zumindest um 2 Milliarden. Sagen jetzt wieder Experten. Und damit geht sich das Budget hinten und vorn schon wieder nicht mehr aus. Das heißt, auch der amtierende Finanzminister hat uns zumindest beim 25er Budget angeschwindelt. Er hat mit falschen Daten hantiert und die ganze Berechnung des Finanzministeriums, der ganzen Regierung, ist somit ein Schlag ins Wasser. Und jetzt frage ich mich wirklich, was daran ein Sparpaket ist. Es ist ein reines Belastungspaket. Die Pensionisten kriegen weniger Pension, Pensionskürzung. Man muss länger arbeiten. Das heißt, es wird signalisiert, Österreicher kriegt weniger Pension, müsst dafür länger arbeiten. Die Familien, werden die Familienleistungen gekürzt und. Die E-Card wird verdoppelt, es wird alles teurer, die Gebühren für Pässe, für Ämter, alles wird teurer. Das heißt, die Menschen haben in diesem und nächsten Jahr weniger Geld zum Leben, obwohl wir weiter eine steigende Inflation, mittlerweile wieder über 3% haben. Ich muss ehrlich sagen, so viel wirtschaftliche Ahnungslosigkeit auf einen Haufen, wie diese Regierung signalisiert, das habe ich eigentlich, und ich bin jetzt auch schon seit 35 Jahren politisch tätig, noch nie in der Vergangenheit erlebt. Und jetzt kommt es. Gleichzeitig aber signalisiert uns diese Regierung, die nicht wirtschaften kann, die die Menschen belastet, ihren Lebensstil mit teuren Dienstautos. Manche haben zwei davon, wie der Herr Staatssekretär Schellhorn, der mit A6 und A8 umeinander durch die Gegend fährt. Die Sozialministerin, die mit dem teuersten Auto durch die Gegend fährt, die auch erwischt worden ist, dass sie zwei hatte. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, diese Regierung verschenkt Millionen ans Ausland, an das syrische Kopfabschneidersystem. Zuletzt über eine Million Euro an Nussbauern in Burkina Faso, so wie wenn wir es eh hätten. Das ist alles so unglaublich. Und jetzt kommt das Nächste, was drauf gesetzt wird, die Debatte der letzten zwei Tage, die Verteidigungsausgaben. Wir sind gerade dabei, Geld auszugeben, das wir nicht haben. Über 1 Milliarde Euro für neue Kampfjets. Österreich kauft Kampfjets und zwar ohne Ausschreibung, ohne Ausschreibungsverfahren, freie Vergabe, da werden wieder ein paar mitschneiden, vergibt diese Regierung über 1 Milliarde Euro an Kampfjets zusätzlich zu den 5 bis 6 Milliarden Euro, die ja uns Sky Shield kosten. Jetzt haben wir gedacht, wenn wir Sky Shield haben, werden wir keine Kampfjets brauchen. Nein, beides wird gekauft, als wie wenn wir es eh hätten. In Saus und Braus lebt diese Regierung. Die größte und teuerste Regierung aller Zeiten, mit den meisten Autos aller Zeiten, mit den meisten Mitarbeitern aller Zeiten, buttert jetzt unser Steuergeld, das gar nicht da ist, weil wir ja Defizit haben und Schulden, in die Rüstung hinein. Und zwar nicht nur auf europäischer Ebene, wo wir mittlerweile 3 Milliarden Euro in die Ukraine versenkt haben, sondern auch in Österreich werden wir 6, 7, vielleicht 8 Milliarden Euro, je nachdem, wie der Endpreis für die Flieger sein wird, in die Rüstung buttern. Na, haben sie die noch alle? In Zeiten, wo wir sparen müssen, ich bin wirklich entsetzt, was wir da für eine Regierung, die tun nichts. Was arbeiten die eigentlich den ganzen Tag? Wir werden im zweiten Teil noch dazukommen. Die empfangen zu dritt an einem Montagvormittag, wo der gemeine Staatsbürger, der Pöbel, eigentlich in der Arbeit sitzt, empfangen die zu dritt den Sieger vom Song Contest. Drei Verlierer umarmen den Sieger, weil sie eh zwar Verlierer-Image haben, haben den ganzen Vormittag nichts anderes tun, wie Selfies zu schießen. Das ist die Aufgabe einer Regierung. Die sollen uns doch da quasi retten im Budget.
Kleine Korrektur, mit Staatssekretären waren sogar zu fünft.
Ja, mit Staatssekretären.
Zwei Staatssekretäre waren
gut, die rechnen schon gar nicht mehr damit. Ja. Die hackeln ja so auch nichts, die Staatssekretäre. Deswegen zähle ich die nicht dazu, die sind nicht für die Fisch. Aber der Bundeskanzler, der Vizekanzler und die Außenministerin, die eigentlich irgendwo im Ausland uns vertreten sollte, stellen sich einen ganzen Vormittag hin und schießen Selfies mit dem Song Contest-Sieger, weil sie selber ein bisschen teilhaben wollen am Glorienschein, weil sie selber unterirdisch gehen müssen, wenn sie das Kanzleramt verlassen. Es ist so unfassbar, ich muss sagen, ich bin entsetzt, was wir derzeit, wir haben die schlechteste Regierung aller Zeiten, die nicht wirtschaften kann, die das Geld beim Fenster aushört, für Rüstung aushört und die Menschen, die gern Leid belastet, die sich das Leben nicht mehr leisten können. Die haben fertig, die sollen zurücktreten und Neuwahlen machen.
So, das war jetzt mal eine Abrechnung mit der Regierung von Peter Westenthaler. Wie sehen Sie das, Herr Czapp? Was macht diese Regierung derzeit falsch? Erstens, dass wir beim Wirtschaftswachstum überhaupt nicht vom Fleck kommen. Und zweitens, dass wir da irgendwie überhaupt keine positive Stimmung derzeit in dem Land zustande kriegen.
Das ist im Prinzip ganz einfach. Schau, wenn ich also wirkliche Offensivmaßnahmen setzen will, wenn ich wirklich Projekte entwickeln will, dann brauche ich dazu das Geld, das entsprechende. Sämtliche Maßnahmen, die also in Wirklichkeit momentan nur den Anstieg der Schulden und der Zinsen einbremsen können. Aber momentan ist man bei weitem noch nicht so weit, dass man schon rückläufig ist, dass also die Schulden abgebaut werden, dass die Zinsen sich reduzieren. Aber jetzt haben wir noch nicht, weil die Größenordnung so gigantisch ist. Ja. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, man wird zu dem Schluss kommen, dass man auf der Einnahmenseite sich was überlegen muss. Das wird nicht anders gehen. Ja. Außer du willst soziale Explosionen riskieren, aber das wird ja keiner wollen. Ja. Und bei der Einnahmenseite finde ich, wenn Sie sagen, Bekämpfung des Steuerbetrugs und Durchforstung der Förderungen, das finde ich ganz auch gute Gedanken. Aber das Entscheidende ist, Worte zählen nichts, Taten muss man sehen. Und das muss dann in Zahlen gegossen sein. Und dann kann man sagen, dass einmal von der Einnahmenseite was kommt. Das Zweite ist, ich sage das immer wieder, wenn mich das so empört, Bankenabgabe. Das ist einfach nicht möglich, dass man 300 Millionen von den Banken einfordert, die eigentlich jetzt schon 5 Milliarden zurückzahlen müssten von der letzten Bankenförderung, als die große Finanz- und Bankenkrise war. Oder bei den Energieunternehmen 200 Millionen, das Gleiche. Also man könnte durchaus auf der einen Seite so viel machen, dass man dann umgekehrt auch wirklich Maßnahmen setzt, die offensiv sind. Die man kann ja sogar einen Fonds einrichten, dass man einen Teil der Milliarden, die man von den Banken abkassiert, für Investitionen zur Verfügung stellt, dass man die Wirtschaft unterstützt. Es ist ja jeder dafür, die Standardsicherung, Wirtschaftsförderung, dass das irgendwie eine Perspektive hat. Wir wollen doch nicht haben, dass die Unternehmungen abwandern und schon gar nicht wollen wir haben, dass die Arbeitslosigkeit ansteigt. Aber das Allerentscheidendste ist, was leistet Österreich zum Kampf gegen die Inflation? Weil es ist so, dass einfach Österreich im europäischen Vergleich nach wie vor eine sehr, sehr hohe Inflation hat, die dazu führt, dass du natürlich den, auf allen Ebenen diese Probleme hast, die du mit irgendwelchen Sparkursen und sonst nicht in den Griff kriegen wirst. Da kannst du dann auch noch Einnahmen noch mehr organisieren. Die Inflation ist einmal das Allerwichtigste. Obergrenzen bei Dingen, die die Menschen betreffen, um da wirklich leben zu können. So, das ist das eine. Und wenn der Peter sagt, die Annahmen beim Budget stimmen nicht, es ist immer so, dass beim Budget es Annahmen sind. Da sagt er schon das Wort, ja, Annahmen. Manchmal gefreut man sich, weil mehr hereinkommt, als man glaubt. Und manchmal so todtraurig im Finanzministerium, wenn weniger reinkommt.
Das geht ja seit Jahren.
Ja, natürlich geht es seit Falsche Jahren. Annahmen. Ich weiß, ist ja eh klar. Ja, außer man manipuliert die Annahmen oder man manipuliert letztendlich auch die Budgetentwicklung, indem man sagt, nun, also eh ausgeglichen mit länger unter 3%, wie es der Brunner in seiner Schlussphase als Finanzminister gesagt hat. Und dann eben die berühmte Kugelhupftheorie, also wenn man, ja, das geht mir schon, sagst du, ist ein Kugelhupf. Und da hat aber niemand genickt, außer den Nehammer selber, der diesen Satz letztendlich entwickelt hat. Allerletzter Satz, ich bin vehementes dagegen, dass wenn wir uns jetzt Gedanken machen über Einnahmen, um da wirklich die Wirtschaft in Schwung zu bringen, dass dann ein Teil irgendwo im Verteidigungsministerium verschwindet. Na, das geht ja gar nicht. Ja? Das geht ja gar nicht. Die Kampfjets, wofür? Ja? Ich habe schon einmal gesagt, wenn du mit Eurofighter fliegst und du bist verkühlt und musst die Arme schneiden, bist du schon in der Schweiz, weil das natürlich ein Riesentempo ist und weil das natürlich ein kleines Land ist. Ich weiß nicht, was das soll. Ja? Ich bin bei Sky Shield, da man es unterordnen dem Kommando der NATO eigentlich, ja, was für ein neutrales Land nicht möglich ist. Und die Milliarden, die das kostet, das sage ich nur zusätzlich dazu, ist also auch ein Bereich, der da eine Rolle spielt. Also wo ist das? Wo ist das? Wo sind die Milliarden für das Verteidigungsministerium? Das haben sie mir ausgegliedert, damit die sozusagen beim Defizitverfahren nicht Probleme haben. Und weil die EU gesagt hat, nein, wir müssen jetzt aufrüsten, ja, wir müssen jetzt schauen, dass die Rüstungsindustrie weiter aufgepäppelt wird, denen ist ja nicht einmal, die ärgern nicht einmal, wenn der Krieg länger dauert, da können sie ja nur mehr einbuttern in die Rüstungsindustrie. Darum ist ja das so verrückt und bin ja so sehr für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen im Ukraine-Russland-Konflikt. Also das jedenfalls ist im Moment die Situation, daher wundert es mich nicht, weil da keine Stimmung entstanden ist, wo die Leute jubeln auf der Straße rumrennen und sagen, wann trifft endlich ein Regierungsmitglied, damit ich mir Busse auf die Stirn geben kann. Das haben wir nicht.
Nur dazu, Josef, das ist schon richtig, dass Annahmen falsch sein können, aber das passiert ja jetzt schon fortlaufend. Das hat ja System. Jeder Unternehmer, ich bin selbst Unternehmer, habe eigene Firma, jeder Unternehmer muss sein Budget kalkulieren, im Vorhinein, eine Prognose erstellen. Würden in Österreich die Unternehmer von Privatunternehmen so kalkulieren wie das jetzt, und zwar die jetzt amtierende, nicht mehr die vergangene, die jetzt amtierende Regierung kalkulieren, mit solchen falschen Zahlen, im Bestfall muss der Unternehmer zusperren, weil es nicht mehr ausgeht, wenn die Einnahmen sinken, weil die komplette Wirtschaft runtergeht, weil wir ein Schrumpfen, die Wirtschaft schrumpft auch 25, minus 0,3%. Als einzige Wirtschaft in ganz Europa schrumpft nur die in Österreich. Das heißt, sie schrumpft, ich habe weniger Einnahmen und daher auch weniger für mein Budget. In der Privatwirtschaft ist es ein Klassiker, da kannst du entweder zusperren und im schlechtesten Fall sitzt du im Häfen auch noch, weißt du, da irgendwie fahrlässige Kreditor oder Insolvenzverschleppung hast. Und das machen die jeden Tag. Wieso kann uns ein Finanzminister bei seiner Budgetrede noch erklären, er geht von einem Wachstum aus, wenn wir in Wahrheit ein Schrumpfen der Wirtschaft haben? Das kann nicht funktionieren. Und jetzt steuern wir noch in die Katastrophe, in eine zusätzliche, nämlich in ein EU-Defizitverfahren. Mit dieser gestern veröffentlichten Prognose der Europäischen Union sind wir fix. Wir sind schon drin, noch nicht formell, aber wir sind de facto fix im Defizitverfahren. Möglicherweise als einziges Land, weil nämlich in den anderen Ländern, die zumindest eine Perspektive eines Wachstums haben, in Österreich gibt es nicht einmal die Perspektive, von dem musst du ja erst einmal erholen die nächsten Jahre. Das heißt, das Defizitverfahren kommt daher und es ist so unglaublich, Jetzt haben wir die Pensionisten belastet mit Pensionskürzungen, die Familien mit Familienleistungskürzungen. Bei den Kindern wird gespart, bei den Kranken wird gespart. Die kriegen keine Überweisungen mehr der Krankenkasse, weil ja auch die Krankenkassen pleiten sind. Es ist ja nicht nur Bund, Land und Gemeinde pleite, auch die Krankenkassen sind pleite. Und diese Regierung schafft den Turnaround nicht, weil hier drei Parteien sich in Schach halten, dieses Gleichgewicht des Schreckens nur nicht bewegen. Weil sie sagen, der eine sagt, das geht nicht, die Roten und die Schwarzen sagen, das geht nicht und die Neos, bei denen geht sowieso gar nichts, weil die jetzt klar sind und gar nichts weiterbringen. Für die ist nur wichtig, teure Dienstautos und ein Büro um 1,6 Millionen, das jetzt neu eröffnet wird für die Neos. Und das heißt, es werden ja schon, und read my lips, sage ich jetzt da, ich habe die Informationen, es werden ja schon in den Ministerien Pläne gewälzt, was auf uns noch alles zukommt. Und das sickert ja. Es ist ja nicht frei erfunden, dass derzeit Pläne gewälzt werden, den Menschen das 13. und 14. Gehalt wegzunehmen und damit die Pensionen zu finanzieren. Das ist das Nächste. Wir wissen, dass im Herbst Lohnabschlüsse auf uns zukommen, die Reallohnverzicht bedeuten. Die wahrscheinlich, und das bereiten Sie ja jetzt schon vor, Stocker, Zitat, die wahrscheinlich unter der Inflationsrate sein werden. Wir wissen, dass Steuererhöhungen auf uns zukommen werden, nämlich im großen Stil. Da ist das jetzige Tabaksteuer, Glücksspielsteuer, alles, was da so auf die Menschen zukommt, noch eine Kleinigkeit dagegen. Und das ist etwas, was auf uns zukommt. Und daher kann man ja nur warnen, oder was jetzt die nächste Diskussion ist, die Feiertage werden es den Leuten abschaffen. Die werden abgeschafft, jetzt viele Feiertage da sind, die werden ans Wochenende gelegt. Also das sind alles Diskussionen, die derzeit geführt werden. Und gleichzeitig nimmt man einer Familie im Durchschnitt im Jahr 600 bis 800 Euro weg. Das ist also unglaublich, was da passiert und ist auch nicht zu akzeptieren. Und noch einmal, bei diesen Verteidigungsausgaben, wisst ihr, was wir in Österreich eigentlich brauchen? Da schaue ich jetzt dir in die Augen, lieber Josef, du kennst das, du warst schon mal damals bei der Atombewegung. Was wir brauchen, wäre eigentlich eine neue Friedensbewegung, die immer konnotiert war mit linker Politik. Das ist aber vorbei. Die realpolitische Friedensbewegung der Jetztzeit, der Gegenwart, kommt von rechts. Kommt von den Freiheitlichen, kommt europaweit von Mitte-Rechts-Parteien, weil das die einzigen Parteien sind, die sich für den Frieden einsetzen und gegen die Hochrüstung. Das heißt, es hat einen Paradigmenwechsel gegeben in den letzten Jahren, wo sich linke Politiker, Sozialdemokraten, Grüne und alles, was da noch so kreucht und fleucht, bis hin zu den Kommunisten, die haben sich gewandelt, sind die Kriegstreiber europaweit geworden, sind für die Aufrüstung, schreien für Milliarden für Panzerflieger und alles, was da so daherkommt. Und die einzigen, die bürgernahen Parteien Mitte rechts, und da gehört die FPÖ dazu, da gehört der Orban in Ungarn dazu, da gehören viele andere Parteien von Frankreich bis Deutschland, bis zur AfD sogar dazu, die sagen, hört auf mit dieser Aufrüsterei, das Geld brauchen wir für was anderes und machen wir einen Frieden, wir brauchen eine Friedensbewegung. Es ist doch völlig absurd, dass so ein kleines Land wie Österreich 6 bis 8 Milliarden jetzt noch einmal on top in diesem Jahr noch einmal ausgibt für Rüstung, für Sky Shield, für Feuerwerksraketen, die keiner braucht und für irgendwelche lustigen Flieger, die auch keiner braucht in Wahrheit. Statt dass man sagt, Finale, Schnitt, wir brauchen uns nicht aufrüsten, 6 bis 8 Milliarden, was das bedeuten würde fürs Budget. Da braucht man uns keine Sorgen mehr machen über Belastungen und über Steuererhöhungen. Also, was ich damit meine ist, und dann kommt der Herr Stocker am Montag im Siegesrausch, weil er noch nie sonst was gewonnen hat, hat er glaubt, er hat den Song Contest gewonnen. Das ist das Nächste. Die drei haben ja noch nie irgendwas gewonnen. Und jetzt, weil irgendein Künstler an Gesangswettbewerb gewinnt, glauben sie, sie haben mitgewonnen, obwohl sie dazu gar nichts beigetragen haben. Und sagt den berühmten Satz, den jeden Tag, wo so viele Menschen sagen, na, hat's ja noch alle? Da ist der politische Kompass verloren gegangen. Der Stocker sagt im Überschwang am Montag, Österreich ist ein reiches Land, das können wir uns doch leisten, diesen Song Contest, um 50, 60, 70 Millionen Euro. Und vergisst aber, dass er gleichzeitig den Menschen das Geld aus der Tasche zieht, den Familienpensionisten. Und dass wir kein Geld haben, dass wir ein Minuswachstum haben. Also, ja, die haben nicht nur, wenn die jemals einen politischen Kompass überhaupt gehabt haben, die haben ja keinen. Das heißt, es wird Politik gemacht in den Tag hinein, von einer Stunde auf die andere, ohne überhaupt nachzudenken, was Investitionen in sinnvolle Projekte und in nicht sinnvolle, und da sind wir dann beim zweiten Thema, überhaupt bedeuten. Das heißt, ich bin fassungslos, was wir da für politische Geisterfahrer an der Spitze der Regierungsparteien haben.
Machen wir ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir gleich weiter und dann sprechen wir darüber,
wo das Geld künftig ausgegeben wird.
Ich will das letzte Wort bei euch haben. Sondern mir geht es nur darum, dass mir das auch so scheint, dass das eine Ad-hoc-Politik ist, die da stattfindet. Ja. Aus dem Bauch heraus und aus dem Hirn. Ja. Und so sehr man sich freuen soll, wenn Österreich irgendwo in einem internationalen Wettbewerb gewinnt, aber dann darf man das nicht missbrauchen. Der Kreisky ist damals auf der, am Balkon mit dem Schranz gefeiert wurde, ist er weder dort gesprochen noch sonst was, ist zurückgegangen und hat alles dem Karl Schanz überlassen. Genau. Und diese Größe, dieses politische Bewusstsein haben die nicht. Ja. Ja, der Machiavelli aus Wiener Neustadt, der Stocker, der tickt halt anders und sagt, Österreich ist ein reiches Land, nachdem er vorher die ganzen Einsparungen, Kürzungen und Folterprogramme beschlossen hat. Also das ist beeindruckend, dass einer mit der Realität so ein Problem hat. Mehr will ich jetzt im Wesentlichen gar nicht sagen. Ich hätte die eine oder andere Anmerkung.
Wir sprechen jetzt gleich ausführlich über den Song Contest, machen eine ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir über das Thema, das ganz Österreich sicher derzeit beschäftigt. Am vergangenen Samstag spät in der Nacht, waren aber trotzdem viele live mit dabei, hat ein Österreicher den Song Contest gewonnen. Das bedingt, dass der Song Contest nächstes Jahr bei uns stattfinden wird. Ob wir uns das überhaupt leisten können, darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Zweiter Teil mit Peter Westenthaler und Josef Czapp. Und der Josef Czapp hat schon ein bisschen vorweggenommen, den Song Contest. Jetzt sprechen wir ausführlich darüber. Hängt natürlich mit dem zusammen, was wir im ersten Teil besprochen haben. Song Contest findet nächstes Jahr in Wien statt. Kosten irgendwo zwischen 30 und 60, 65 Millionen, das haben zumindest die Schweizer gezahlt. Einen Teil davon, ich meine, Peter Westenthaler wird das nachher auch ausführlich kommentieren, muss der ORF zahlen. Einen Teil aber wohl der Austragungsort, Klammer auf, vielleicht die Stadt Wien, und wohl auch der Bund, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen. Können wir uns so ein Mega-Event überhaupt leisten, angesichts dessen, dass das Land de facto pleite ist?
Als einer, der früher die Song Contests auch gesehen hat, wie der Jürgens damals gewonnen hat, oder die haben noch einen Rahmen gehabt. Das war ein Rahmen, das, wo nicht, manchmal den Eindruck, die verbrennen das Geld. Ja, diese ganzen Lichteffekte, die Events, ich frage mich, ob das wirklich in der heutigen Zeit, wo in vielen Ländern der Welt Hunger, Armut, viele Schwierigkeiten, ich bin schon dafür, dass man abgelenkt wird und Freude empfindet, aber da muss man vorsichtig sein. Daher, meine erste Frage ist die, wer sagt, dass das 50 Millionen kosten muss? Vielleicht kann man mal, etwa, auch wenn es der 70. Geburtstag ist, von dem Song Contest, vielleicht kann man mal das billiger, einfacher, sparsamer, aber kreativer machen. Also ich bin nicht der Meinung, dass das da was Gottes alles mögliche kosten kann. Eine Debatte, ob wir uns das leisten können, ist natürlich weltweit nicht eine echte Werbung für uns. Ja. Wenn wir das schon ist, wenn wir gewinnen, dann mal gerne, aber zahlen wollen wir nachher nichts. Das ist eine Botschaft, die ist Geschmackssache. Da finde ich, da muss man eigentlich vorsichtig sein. Es hat auch eine politische Manifestation gegeben bei dem Song Contest, als der Auftritt Israels war. Der spanische Ministerpräsident Sanchez ist überhaupt der Meinung, solange Gaza nicht gelöst ist und dort hineingeschossen wird ohne Gnade, muss Israel eigentlich nicht bei so einem Song Contest auftreten. Ja, das ist schließlich ein trauriges Ereignis. Und dort so viele sterben, das ist vielleicht auch ein Teil einer linken Friedensbewegung, die vielleicht einmal beginnen wird und wo sich dann alle Friedensbewegungen zusammenfinden, weil der Friede sollte eigentlich überparteilich sein, weil alle wollen am Ende des Tages leben, ja, und wollen einfach glücklich sein und wollen einen gewissen Wohlstand haben. Und ich finde, die Kategorie links-rechts ist da nicht einmal so sehr, aber das stimmt, da hat die Linke einen Aufhol- und Nachholprozess. Schau, was der ORF jetzt machen wird, das weißt du besser, weil du hockst ja da im Stiftungsrat.
Ich weiß
das
auch noch nicht.
Ja, frag einfach. Es wird ja diskutiert, ob Dancing Stars abgesagt wird und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, das muss der ORF entscheiden. Aber ob man den Steuerzahler da groß zur Kasse holt, ja, dann muss man ausrechnen, was ist die Umweltrentabilität, was bringt das für Österreich, was ist der Werbefaktor, ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ich bin nicht dagegen, dass Österreich weltweit beworben wird als ein tolles Land. Ja, da habe ich ja nichts dagegen. Aber man muss ein bisschen sozusagen das Augenmaß, das vernünftige Augenmaß im Blick haben. Und daher, ich rede nichts kleiner, als es ist. Ich gratuliere zu diesem Erfolg. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es ist trotzdem das Interessante, dass kaum haben wir gewonnen, hat plötzlich eine Debatte begonnen, ob es nicht besser gewesen war, er war nur Zweiter geworden. Also ich meine, du musst einmal so eine Diskussion führen. Ja. In jedem anderen Land schlägen sie die Leute die Finger ab. Ja. Nur, du musst
ich glaube, in Israel auch nicht im Moment.
Naja, da ist über Israel.
Die haben andere Probleme.
Da reden wir dann, richtig, da reden wir dann noch gesondert über Israel. Aber das, finde ich, ist etwas, da muss man das richtig mit Augenmaß diskutieren, mit Stolz, sogar einen gewissen, unter Anführungszeichen, Nationalstolz. Aber da kann man vielleicht sogar werbemäßig viel mehr herausholen, als wenn das noch eine extremere Super-Horror-Show wird, was du glaubst, der Mass ist auch schon Austragungsort. Also ich bin da skeptisch.
Also mir hat der Sieg vom JJ deshalb imponiert, weil er den ganzen ESC der letzten Jahre ad absurdum geführt hat. Denn was war der ESC der letzten Jahre? Eine Kasperl-Veranstaltung, eine Klamauk-Veranstaltung von mittel- bis schlechten, begabten Sängern. Und diesmal hat einer gewonnen, der singen kann. Das kann jetzt angefallen oder nicht. Die Stimme, die Hohe eines Kantertenors, gibt es viele, das polarisiert. Ja, viele super. Menschen gefällt das gar nicht. Das tut in den Ohren weh bei vielen. Manche sind begeistert. Mir hat es sehr gut gefallen. Und daher hat er eigentlich gewonnen wegen der Stimme. Und das ist etwas, was es beim Song Contest seit vielen Jahren ja nicht mehr gegeben hat. Daher ziehe ich meinen Hut, tolle Performance. Das muss man aber davon trennen, was daraus versucht hat, die Politik zu machen. Wo mir die Galle hochgeht und vielen Millionen Österreichern, ist die politische Vereinnahmung eines Künstlers, der sich gar nicht wehren hat können, von diesen Figuren Babler, Stocker und Meindl-Reisinger. Das ist die, und der Herr Babler, das war ja widerwärtig, wo der ist immer nicht mehr runtergesprungen, der arme Tschetsche. Der heute halt mir am liebsten, war der bei ihm am Schoß gesessen den ganzen Tag. Böse Zungen behaupten, die haben die Nacht miteinander verbracht. Also das stimmt, aber es wird behauptet. Wie kommt übrigens, Frage an den Flughafen Wien, wie kommt ein Herr Babler ohne Ticket in ein Flugzeug hinein? Haben wir da nicht, und seine ganze Entourage, gibt es da nicht sowas wie Sicherheitsvorkehrungen, internationale Sicherheitsregelungen? Das werden wir uns auch noch anschauen, wenn wir den Flughafen mal fragen, wie das überhaupt passieren kann. Weil der ist nicht mitgeflogen, der hat kein Flugticket gehabt, der ist auf einmal aus dem Flieger rausgekommen. Wie geht denn das? Wie kommt der Herr Generaldirektor des ORF in die Sicherheitszone hinein? Sind da alle Sicherheitsvorkehrungen über den Haufen geworfen worden, die man so streng nach 9-11 erst angesetzt hat? Das wird man auch mal fragen, den Herrn Flughafendirektor, den Chef dort, was das ist. Aber das nur nebenbei. Die politische Vereinnahmung ist widerwärtig, ist grauslich und ist genau das Negativ-Polit-Marketing, was du nicht machen darfst. Denn warum? Es gibt einen schönen Satz, man erkennt die Absicht und wendet sich ab. Und genau das ist passiert. Man erkennt die Absicht, drei Politloser der Verliererkoalition werfen sich wie Fleischfliegen an die Brust des eh nicht großgewachsenen jungen Herrn, der das gewonnen hat, und zerdrucken ihn fast beim Selfie. Nur, dass sie alle drauf sind. Der Künstler ist wurscht. Sie müssen drauf sein. Also das ist letztklassig und das ist zynisch. Was den Song Contest selbst anbelangt, ja, jetzt müssen wir machen, jetzt müssen wir die finanzielle Grot fressen. Und es wird sehr spannend sein, welche Finanzmodelle der Herr Generaldirektor bis spätestens 17. Juni, weil da findet der nächste Stiftungsrat statt, auf den Tisch legt. Ich habe schon meine Ideen, die ich dort einbringen werde. Vielleicht beantrage ich es einmal. Zum Beispiel könnte man von den 70 Privilegienrittern, die da in meinem Transparenzbericht steht, die bis zu 500.000 Euro an Gebühren, Zwangsgebührengeld verlieren, könnte man jeden 100.000 Euro Solidarbeitrag abziehen für einen Song Contest, dann habe ich gleich mal 7 Millionen. Und das ist schon mal eine Basisfinanzierung. 7 Millionen allebei. Das ist schon mal etwas, das wäre eine Idee. Dann ist das Geld einmal ordentlich angelegt und die stecken sie es nicht in die Taschen, die ganzen Privilegienritter, sondern sollen das auch finanzieren, wenn sie es machen wollen. Ich finde das ja gar nicht so schlecht. Und das Zweite ist, da bin ich bei dir, ich bin nicht dafür, dass Steuergeld, das heißt Geld der Steuerzahler, über den Weg der Kommunen, der Städte, die das austragen wollen, oder gar über über Regierung, wo wir eh kein Geld haben, über Regierungsfinanzierung jetzt aus dem Budget verwendet werden. Ich bin aber auch nicht dafür, dass über Gebühr Zwangsgebührengelder der ORF-Zwangsgebührenzahler verwendet werden. Das heißt, man wird sich überlegen müssen, und das ist doppelt schwierig, weil der Song Contest erlaubt keine kommerzielle Werbung. Es gibt keinen Audi oder Mercedes oder Red Bull Song Contest, sondern die haben, das ist seit eh und je so, Werbung ist dort nur in einem sehr kleinen Rahmen möglich. Daher gibt es auch keine großen Sponsorpakete für die Side-Events, gibt es das, aber nicht für den Song Contest selber. Das wird eine spannende Geschichte sein. Und weil du gesagt hast, jetzt die Diskussion zu führen, weil wir so ein armes Land sind, können wir uns den Song Contest nicht leisten. Josef, seit der Veröffentlichung der Zahlen aus dem ersten Teil, dass wir das einzige Land sind, mit einem Schrumpfen der Wirtschaft um 0,3%, sind wir eh das Gespött der Europas und der Welt, dank der amtierenden Regierung, die uns das eingebrockt hat. Wir sind das Gespött, da brauchst du gar nicht mehr viel drauflegen. Jetzt gilt es, den Menschen eine verträgliche, da bin ich bei dir, eine verträgliche Durchführung des Song Contests zu, kein Pomp und kein Trara und kein übermäßiger, über die Budgets liegende Finanzierung, weil Basel hat 60 Millionen gekostet, war aber eine relativ kleine Halle mit 6.000 Zuschauern. Viel größer ist die Stadthalle auch nicht. Wenn du die ganzen Dinge, die du brauchst für die Show selber abziehst, werden da auch noch mehr 7.000 oder 8.000 hineingehen. Naja, aber das musst du finanzieren. Und das wird at least unter Kante kostet die Partie 50 Millionen Euro. So, und jetzt kommt der Herr Stocker. Noch in der Euphorie, dass er mit dem kleinen JJ ein Selfie gekriegt hat, das er jetzt auf Nachkastel stellen kann, und sagt, kein Problem, Österreich ist ein reiches Land, das können wir uns leisten. Und ich hätte gern, dass der Herr Stocker jetzt die nächsten Tage zu den Pensionisten geht und ihnen in die Augen schaut und sagt, Österreich ist ein reiches Land, daher kürzen wir euch die Pension. Und zu den Familien geht und sagt, Österreich ist ein reiches Land, daher kürzen wir euch die Familienleistungen. Und zu den Kindern geht und zu den Kranken geht und all zu denen sie es jetzt aus dem Taschel ziehen und denen sagt, Österreich ist doch so ein reiches Land. Und das ist diese Zynik, die ich da, das ist so zynisch, das so einen Satz in die Welt zu setzen. Und das wundert mich daher nicht, dass die Menschen wütend sind und dass die, mit Verlaub, es beschäftigt viele Menschen, die das sagen, das, aber sagen wir uns ehrlich, er bleibt am Ende ein Minderheitenprogramm. Die Menschen haben ganz andere Probleme. Vielleicht interessieren sich intensiv für einen Song Contest, soll sein ein Viertel der Bevölkerung gekauft. Der Rest, den geht es da ein und aus. Übermorgen ist diese Euphorie vorbei und dann schauen wir uns an. Dann schauen wir uns an, wer zahlt das, wo liegen die Konzepte auf dem Tisch. Und dann werden wir uns das ganz genau anschauen. Dazu sind wir auch da, dass wir das kritisch hinterleuchten. Und wenn es geht, in welcher Stadt das ist, werden wir uns auch anschauen, welche Stadt überhaupt in der Lage ist, das durchzuführen. Das ist ja, ich meine, das ist nett, wenn es jetzt Oberwart bewirbt. Ich grüße alle Oberwarter, aber das ist eher ein Gag. Ne,
ich frage jetzt, ist das ein Gag oder also soll der oder muss der Song Contest Ihrer Meinung nach in Wien sein? Oder ist es vielleicht in Oberwart besser, weil dann wird er zumindest nicht so teuer, weil ein Song Contest in Oberwart ist wahrscheinlich...
Oder noch teurer, weil du keine Infrastruktur, weil du von Wien dort Shuttle-Dienste zahlen musst.
Das kommt dort, ja, rein. Es geht nur in Wien. Wien hat die Infrastruktur, die technischen Möglichkeiten, die Unterbringungsmöglichkeiten. Es ist die Hauptstadt Österreichs mit den meisten Möglichkeiten. Und daher, glaube ich, wird das wahrscheinlich auch der beste Ort sein. Das ist das eine. Das andere ist, irgendwie habe ich Lust, so einen Song Contest-Sieger zu verteidigen. Was soll der machen?
Der kann ja eh nichts.
Nein, was soll der machen? Der kommt hin, plötzlich kommt die ganze Regierungsspitze daher, fällt ihm um ein Hals.
Aber der kann am wenigsten.
Nein, der kann gar nichts dafür. Ja.
Der hat ja nur gewonnen.
Der hat sich gedacht, dann machen wir diese Eitelkeitsrunde da noch verewigen. Und hat wie in Hollywood damals bei der Oscar-Verleihung gesagt, jetzt machen wir ein Selfie und macht das. Also da bin ich eher der Meinung, was hätte er tun sollen? Er sagt, geht's weg, da tut's mit Vereinnahmen. Ich bin da ganz anders. Nichts, der hat gewonnen, gefreut sich, wird vielleicht, wenn er einen Klick hat, nicht als Eintagsfliege das genießen dürfen, diesen Sieg, sondern kann das unter Umständen noch perpetuieren. Ist in Wien stimmlich ausgebildet worden, das muss man schon auch sagen.
Toll.
Ja, toll. Hat eine tolle Stimme. Ja,
toller Künstler.
Und endlich einmal hat einer gewonnen, weil er eine tolle Stimme hat. Ja. Wir gehen ja dieses, ja. Ich glaube manchmal, dass das von Feuerwehrbrigaden veranstaltet wird. A, damit dann nachher nichts zum Brennen anfängt, und B, da gibt es wieder die Luftgeschosse und Lichteffekte. Und das wird immer, ich weiß nicht, was die da machen. Ich will einfach nur Ich denke heute noch mit seinem Cherie-Song, der Jürgens das gewonnen hat, nur so ein Beispiel. Sie hingesetzt, hat er das am Klavier gesungen, eine tolle Stimme gehabt, tolle Ausstrahlung, aus. Ja, oder wenn ich den,
war auch eine andere Zeiten.
Ja, aber die Zeit kann ja wiederkommen. Ich muss ja nicht sagen, irgendwann ist der Mask, wird uns dann überhaupt am Mars diese Veranstaltungen ermöglichen. Das will ich eigentlich gar nicht. Nicht alles, was wir können, sollen wir tun. Das ist irgendwie so ein Satz, mit dem ich mich angefreundet habe, schon seit längerem. Und das gilt, glaube ich, auch für solche Events, die da stattfinden und wo die da das Zweite ist. Man soll das Publikum das entscheiden lassen. Ja. Also mir ist das ein Rätsel. Das Publikum wird dieses Musikstück abspülen, soll das kaufen, schauen zu und dann gibt es irgendwelche Jurys.
Dann hätte aber Israel gewonnen.
Ja, das wurde ja auch
das Publikum, ist, ja,
das hätte Publikum hätte Israel gewählt.
Ja, das kann schon sein. Ja. Kann schon sein. Moment, ich bin ja nicht gegen Israel. Ich bin gegen diese israelische Regierung, die diese mörderische Politik macht. Das ist es.
Ja,
ich bin nicht gegen Israel.
Israel.
Wenn die eine tolle Künstlerin haben und die gewinnt, dann gewinnt
es.
Ja, das hört sich, um Gottes Willen. Ja. Also, das ist,
aber die andere das ist Frage aber, ist, ist das nicht ein Problem des Song Contest, diese Verpolitisierung ist doch auch ein Problem.
Ja, aber die Verpolitisierung tritt doch damit ein, indem ein Land das gerade das zu verantworten, was in Gaza probiert, gerade geschieht. Ja,
dass aber was kann da die Künstlerin dafür?
Gar nichts.
Ja. Ich bin auch hier auf der aber Seite der Küche. Vielleicht ganz zum Schluss noch, wie politisch ist der Song Contest mittlerweile? Ist
politisch.
Das ein Polit-Event?
Ja, das ist ein Polit-Event. Dieser Event wurde gekappert seit den letzten Jahren von dieser LGBTQ-Bewegung, die für mich so sinnlos ist, deswegen merke ich mir es auch nicht. Das wurde von der gekappert, um ein politisches Statement zu setzen. Ja, und daher ist er ein schlechter Song Contest, generell. Er ist eine schlechte Veranstaltung, eine künstlerisch schlechte Veranstaltung. Er ist Klamauk, er ist zwar bumm, da kann man jetzt dafür sein oder nicht, das ist eine Kasperl-Veranstaltung, eine Freak-Veranstaltung zum Teil und keine künstlerische Gesangsdarbietung. Deswegen freut es mich so, dass unser ausgebildeter Kantor den noch gewonnen hat. Fantastisch. Übrigens bei den Musikexperten, beim Publikum hat Israel gewonnen. Aber trotzdem, das finde ich klasse, deswegen ist ihm auch zu gratulieren und deswegen kann man das auch nicht genug wertschätzen. Ich bin übrigens durchaus dafür, dass Israel teilnimmt. Das Publikum hätte diesen Song gewählt, die Künstlerin kann für ihr Land nichts und für die Politik in ihrem Land nichts und genau so soll es auch sein. Aber was man schon merkt in diesem Song Contest ist auch, in dieser Community, in dieser, wie heißt das, LGBTQ-Bewegung, dürfte eine große Portion Antisemitismus drinnen sein. Der ist zu merken, zu spüren. Bei jedem Auftritt Israels wurde gepfiffen. Das hat man dann weggespült, technisch, muss man sich vorstellen. Man hat das Pfeifkonzert gegen Israel, das Publikum dort, das ach so offene und das ach so, wie soll ich sagen, tolerante Publikum dort mit Pfiffen quittiert hat, das hat man dann weggeschnitten, dass man die Pfiffe nicht hört. Es hat Versuche gegeben, die Bühne zu stürmen, während die israelische Sängerin gesungen hat. Alles furchtbar, grauslich. Das ist eine feste, ich würde nicht sagen mehrheitlich, aber schon ziemlich feste antisemitische Veranstaltung auch dieser Song. Und das muss man jetzt auch einmal sagen. Und das ist so. Und das kann keiner bestreiten. Und daher, jetzt kommen wir mal zum Schluss. Was könnte Österreich klugerweise machen? Das ist jetzt auch eine Idee, die ich vielleicht im Stiftungsrat bringen werde. Schau, wir haben bis 2029 den Budgetpfad dieses Blut-, Schweiß- und Tränen-Budgets, wo wir jedes Jahr weiter Schulden machen, Defizit machen und wo Grauslichkeiten auf die Menschen, wo den Menschen das Geld aus der Tasche zieht. Das heißt, was hindert den ORF daran, auch ein Vierjahreskonzept auf den Tisch zu legen, wo man den Menschen sagt, so, wir haben jetzt gewonnen, das ist das Höchste, was es gibt. Im Übrigen waren immer im Schnitt 20 Jahre dazwischen, bis wir wieder mal gewonnen haben. Das letzte Mal war es ein weniger, 11 Jahre, aber im Schnitt, wir haben dreimal gewonnen, 70 Mal hat es den Song Contest gegeben, also so alle 20 Mal, alle 23 Mal gewinnen wir den Song Contest. Daher müssen wir ihn ausrichten, ja, das machen wir anständig, nicht überkantitelt, nicht zu groß, nicht zu teuer, aber anständig. Und wenn man ein bisschen klug ist und mit den Veranstaltern, den europäischen Veranstaltern, der EBU, wie das heißt, verhandelt, dann werden die vielleicht diesmal mehr zuschießen, weil es ein Jubiläum-Song-Contest ist, der 70. Bis jetzt haben sie 5 Millionen zugeschossen, dann werden sie damit 10 zuschießen. Schauen wir mal. Aber warum sagt man nicht, wir führen das jetzt durch nächstes Jahr, in aller Anständigkeit, machen einen guten Song-Contest, nehmen daran natürlich auch teil, weil es in Österreich stattfindet, und dann machen wir mal eine Pause 2 Jahre. Die Jahre 27, 28, dann nehmen wir mal nicht teil. Wir wären nicht das erste Land. Es gibt Länder, die jetzt schon nicht teilnehmen, wie Ungarn zum Beispiel, aber andere auch noch. Wer sagt denn, wieso ist das in Stein gemeißelt, dass wir jedes Jahr da teilnehmen müssen? mit der Gefahr, unter Anführungszeichen, dass vielleicht 27 oder 28, während wir noch immer in diesem Blutschweiß- und Trainerbudget sind, noch einmal gewinnst und den Song Contest noch einmal ausrichten darfst und noch einmal becken darfst. Also das ist ja eine gesunde Geschichte, machen viele Länder. Ich muss nicht jedes Jahr an dieser Veranstaltung teilnehmen. Es zwingt uns an niemanden. Es wäre vernünftig, das zu sagen. Weil wenn ich das mache, habe ich auch die Kosten der Delegation. Spare ich mir ein. So wenig ist das auch nicht, weil die müssen ja dort 3 Wochen sein, die Vorschuss. Also das wäre eine Idee. Veranstalten, teilnehmen, gut machen und dann nochmal eine Pause zu machen. Also das wäre mal eine gute Idee.
Amerika habe ich schon. Es muss möglich sein, ja, dass man zur israelischen Politik des Herrn Netanyahu sich kritisch äußert, ohne dass man den Vorwurf Antisemitismus
bekommt. Nein, nein, das ist etwas anderes beim Song Contest.
Nein, ich sehe klar.
Sind andere
Worte gefallen. Ich tue das, nur, jetzt nur einmal grundsätzlich feststellen. Das hat mit Antisemitismus gar nichts zu tun. Und wenn man dagegen ist, dass dort jetzt schon über 50.000 Tote im Gazastreifen sind, mit der Begründung, irgendwo sucht man wieder einen Hamas-Terroristen, die Verbrecher sind, das ist ja überhaupt keine Frage, ja, auch richtige Mörder und Verbrecher, aber man muss diese Kritik machen können und es ist unverhältnismäßig, was Israel da jetzt macht und aus. Aber ich sage,
da sprechen wir eh nämlich ausführlich drüber dann.
Ja, aber ich sage, bei einem Song Contest muss man sich entscheiden, sollen dort Interpreten auftreten, deren Länder gerade in Kriegen verwickelt sind oder nicht?
Ist ja auch, bei Russland hat es eine klare Entscheidung.
Ja, bei Russland ist das so gewesen. Also das ist irgendwie etwas, über das kann man einmal Gedanken machen, ob das gescheit oder nicht gescheit ist. Wenn man sagt, umgekehrt, man ist eigentlich für, wie hat die Nicole damals gesagt, für ein bisschen Frieden. Ja, das ist aber gescheit. Ja. Wenn man dafür den Song Contest politisch verwenden will, ja, als eine Speerspitze, ja, für Frieden, dann bin ich schon wieder dafür, dass gleich alle singen dort. Aber gleich alle. Nicht wieder sagen, der nicht und der schon und so weiter und so fort. Also das sollte man behirnen. Das ist in Österreich eine Rolle spielen. Wer weiß, wann das dann stattfindet, was dann alles für Probleme geopolitisch und weltpolitisch gibt. Und das in dem Zusammenhang würde ich meinen, hat Österreich eine Chance.
Und vielleicht gewinnt in Zukunft wieder mal ein Heterosexueller, wenn er überhaupt teilnehmen darf. Bist du schon eine Minderheit. Wenn du als Hetero mitspielst, bist du gar keine Nummer mehr dort. Wirst du schon oben gewotet. Ne? Vielleicht sollte man das auch mal sagen.
Die beste Stimme soll gewinnen, wurscht, was sie sonst macht. Ja.
Gut, wir machen noch einmal eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir zurück und dann sprechen wir über die heutige Sondersitzung im Parlament, die der Auftakt war für den U-Ausschuss, der von der FPÖ initiiert wurde. Worum geht es da eigentlich und wie sinnvoll ist das? Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Dritter Teil mit Josef Czap und Peter Westenthaler. Ich habe schon angesprochen vor der Pause, heute war Sondersitzung im Nationalrat. Das war quasi der Auftakt für den U-Ausschuss, den ja die FPÖ ins Leben gerufen hat. Da geht es um auf den ersten Blick ein sehr breites Konvolut, nämlich alles, was im weitesten Sinne mit dem Innenministerium zu tun hat. Es geht um die Causa Pilnacek, es soll aber auch Corona teilweise da reinfließen. Wird der Untersuchungsgegenstand dann nicht verwässert? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, sich beispielsweise nur auf das Thema Corona-Aufarbeitung zu konzentrieren?
Nein, kann insofern nicht verwässert werden, weil der Überbegriff für diesen Untersuchungsausschuss ist der ÖVP-Machtmissbrauch in diesem Land, der politische Machtmissbrauch, nicht der rechtliche, der juristische, den arbeiten gerade Staatsanwalt und Gerichte auf, wie man sieht, an der Anklage, es gilt die Unschuldsvermutung, an der Anklage gegen den ÖVP-Klubobmann mit dem Kronzeugen Schmidt. Das wird eine spannende Hauptverhandlung werden. Auf die Kammer ist schon gefreundet, das wird sehr spannend. Oder die ganzen Verfahren, die noch offen sind. Die ÖVP ist ja als ein ganzer angeklagt, als Verband, der Kurz hat noch ein paar Verfahren durchzustehen. Also da kommt ja noch einiges zu, oder da in Wien, der ehemalige Chef und Spitzenkandidat Mara steht auch bald vor Gericht. Das macht die Justiz. Das hat mit dem im Parlament nichts zu tun. Was passiert im Parlament? Die Freiheitliche Partei und Herbert Kickl beweisen, dass eine Stimme für sie der letzten Wahl etwas wert ist. Dass ein Wähler der Freiheitlichen Partei das bekommt, was er wählt. Sie setzen jetzt das Wahlversprechen um, denn die Freiheitliche Partei hat vor der Wahl versprochen, wenn wir stärker werden und wenn wir das aus eigener Kraft können, dann werden wir den Mächtigen auf die Finger schauen. Und das finde ich klasse. Und wenn das so funktioniert, wie das jetzt durchgedacht ist, und ich habe keinen Zweifel daran, dass das funktioniert, dass man mal den Machtmissbrauch im Innenministerium sich zuerst ansieht. Ich bin der Meinung, es wird noch andere Untersuchungsausschüsse auch noch geben. Die Legislaturperiode ist ja theoretisch lang, wenn die drei das zusammenhalten. Also es wird jetzt untersucht, dieser Fall Pilnacek, der untersuchenswert ist, nicht so sehr meiner Meinung nach, wie der jetzt zu Tode gekommen ist. Ja, das ist auch spannend. Aber vielmehr, was hat der alles gewusst? Wurde vertuscht? Ich meine, man darf nicht vergessen, um den Menschen das zu erzählen, der Herr Pilnacek war der höchste Beamte im Justizministerium der ÖVP. Und da hat es sehr unappetitliche Geschichten gegeben, die wir ja schon wissen, mit Verfahren niederschlagen auf Weisung der ÖVP und, und. Und das soll aufgeklärt werden und ich bin davon überzeugt, dass da einiges ans Licht kommen wird, wenn dann dort Beamte und Mitarbeiter der ÖVP und Politiker unter Wahrheitspflicht aussagen werden müssen. Und das Zweite ist, auch ein Versprechen der Freiheitlichen Partei, die Corona-Aufarbeitung beginnt. Diese furchtbare Zeit, wo die ÖVP mit Missbrauch der Macht die Menschen in ihrer Freiheit eingeschränkt hat, ihnen die Freiheit genommen hat, ihnen die Rechte genommen hat. Wir erinnern uns alle an diese Zeit mit den Lockdowns und der Impfpflicht und alles, was da so daherkommen ist. Und ein Teil davon, nämlich was hat das Innenministerium dazu beigetragen? Immerhin war das Innenministerium dazu zuständig, die Menschen zu bestrafen im großen Stil. Erinnern wir uns, Karl Nehammer, der mit Freude angekündigt hat, wie er die Leute jetzt bestraft, mit Tickets, die Großmutter auf der Bank, die Kinder im Park, wenn die herumrennen kriegen, werden alle bestraft, tausende Strafen ausgestellt worden. Und da wird man jetzt, und übrigens auch die Protestveranstaltungen dann orchestriert hat das Innenministerium, und da wird auch erforscht werden, hat hier eine Partei den Apparat dazu missbraucht, die Menschen unter Druck zu setzen und daraus wiederum politischen Profit zu schlagen. Und das wird man sich anschauen und daher finde ich das in Ordnung, finde das klasse und bin schon sehr, sehr gespannt. Das wird als einer der spannendsten Untersuchungsausschüsse, die es jemals gegeben hat.
Wie sehen Sie das?
Ich sehe das so, dass ich als jemand, der 34 Jahre lang im Parlament war, grundsätzlich sich bekennt zum Instrumentarium des Untersuchungsausschusses. Ich habe auch Untersuchungsausschüsse eingesetzt, oft gegen den Willen vieler, fast aller. Und das ist die Aufgabe der Abgeordneten. Und das werden sie zu machen haben. Und ich glaube, die Fragestellung, die es da gibt bezüglich der ÖVP und dem Innenministerium, das wird die ÖVP schon aushalten und aushalten müssen. Ja, ich meine, sie sitzt ja lang genug im Innenministerium, sie sitzt seit 37 Jahren in der Regierung und hat nicht nur das größte Schuldendesaster mit zu verantworten, sondern letztlich ist sie auch für den ganzen Sicherheitsbereich und Immigrationsbereich und Asylbereich und für das alles zuständig. Also wenn man für alles zuständig sein will, wenn man in dem Land eigentlich überall mitreden will und überall drinnen sitzen will, ja, dann muss man auch bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen und sich dann auch unangenehmen Fragen von Abgeordneten stellen im Parlament, weil dafür gibt es das Parlament unter anderem auch. Und daher sehe ich da gar nichts dabei. Ich will da gar nicht herumfummeln, ob das jetzt geht, dass man auch bis zum Pilnacek da drinnen die Untersuchung macht oder nicht. Irgendwo kehrt das alles zusammen und die sollen sich da ruhig einmal hinstellen und auch nicht. Schau, was noch ein bisschen mitschwingt ist, ja, was im Nachhinein man schon behirnen kann, als damals Ibizauer, ja, und Vizekanzler Strache dann noch länger im Nachdenken zu dem Schluss gekommen ist, er tritt zurück und aus und dann soll die Regierung weitermachen. Und bei der Gelegenheit ist dann die ÖVP auf die Idee gekommen, wechseln wir den Innenminister Agle aus. Und das ist ein klassisches Beispiel.
Grundlos.
Ja, das ist ein klassisches Beispiel. Mhm. Ja, bin kein Fan, bin wirklich kein Fan vom Kickl. Ja, wirklich so manche Sträuße im Parlament ausgefochten und würde das auch weiter tun. Aber ich finde, dass man dann sagt, na gut, jetzt sind wir da gerade bei Ibiza, da machen wir das ganze Gleichgewicht ein bisschen verschieben. Das ist Machtpolitik. Ja, und da muss man dann sehr genau begründen, warum, weshalb es da eine Veränderung geben soll. Und genau an diesem Innenministerium hat es sich wieder gespießt, unter anderem, ich bin nach wie vor der Meinung, der Kickl ist davon gelaufen. Ja, und hätte es so, wenn er Kanzler werden will, im Endeffekt den Versprechungen, die er den Wählerinnen und Wählern gegeben hat, hätte er müssen einhalten. Das hat er nicht gemacht, muss er verantworten. Ist auch gar nicht das Thema heute. Aber es ist wieder ums Innenministerium gegangen. Es geht die ganze Zeit ums Innenministerium. Ich kann mich noch die Zeit erinnern, wo sozialdemokratische Innenminister waren. Ja, Karl Löschner ist auch einer der ganz besonderen Leuchttürmer, aber auch andere. Und das ist ein heikles Ministerium, das gebe ich zu. Das hat viel Verantwortung. Und das muss auch dann auch gerade stehen für die Frage, na, wie viel kommen ins Land, wie viele Zuwanderer, wie laufen die Asylverfahren, wie schnell geht das. Da ist auch die Justiz zuständig, aber es ist trotzdem das Innenministerium. Und daher finde ich das richtig, wenn man da mal hineinschaut, dass die Opposition natürlich dann so einen Titel gleich nimmt, die ein bisschen den Hauch der Vorverurteilung hat. Ja, das ist so in der Opposition. Ja, es ist so in der Opposition. Hätte ich so einen Untersuchungsausschuss gemacht, hätte ich das anders benannt. Ja. Aber das ist egal, ist unbedeutend. Wichtig ist, er findet statt. Und wichtig ist, dass da alle teilnehmen sollten. Und dann werden wir sehen, was das ergibt und dann welche Schlussfolgerungen sind zu ziehen.
Also ich finde, man sollte Dinge immer danach benennen, was da wirklich drin ist. Es geht um einen ÖVP-Machtmissbrauch und daher, was drin ist, muss auch draufstehen. Und daher ist es in Ordnung, wenn man das so nennt, denn all das, was da, sage jetzt sehr vorsichtig, politisch jetzt aufgepoppt ist, das ist alles Machtmissbrauch, weil das ist alles nicht legal, politisch zumindest nicht legal. Rechtlich ist wieder eine andere Frage, das klären die Gerichte. Aber was ich schon sehe, ist, dass die Freiheitliche Partei als stärkste Partei ihre Rolle im Parlament sehr, sehr ernst nimmt und eigentlich die Kontroll- und Aufklärpartei im Parlament ist. Es können die anderen gar nicht sein, weil drei oder vier bilden die Einheitspartei und die Grünen sind eine Scheinopposition, die in Wahrheit da überall mitgespielt haben in den vergangenen Jahren und daher nicht wirklich legitim Opposition sein kann. Das heißt, wir haben eine starke, zwar die stärkste Partei im Parlament, die jetzt diese Oppositionsrolle wahrnimmt und das sieht man jetzt und ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Untersuchungsausschüsse, die jetzt da kommen werden, vor allem auch der erste jetzt einmal sehr gute Ergebnisse bringen wird und bin auch der Meinung, man soll jetzt auch alle erinnern an ihre Versprechungen vor der Wahl. So haben sie nämlich, soweit ich weiß, alle Parteien dafür ausgesprochen, dass künftig Untersuchungsausschüsse öffentlich stattfinden. Das heißt, dass die Sitzungen, die Befragungen öffentlich stattfinden und auch zum Beispiel von OE24 dann live übertragen werden können. Und da kann dann der Bürger und die Bürgerin, die können sich das dann anschauen, wie dort agiert wird. Das ist heute für ganz zentral wichtig, dass das passiert. Bin sehr gespannt, der Antrag wird ja sicherlich kommen, für welche Parteien dann plötzlich das Versprechen vor der Wahl nicht mehr zählt und für welche schon. Weil eigentlich müsste ein einstimmiger Antrag werden, dass dieser Ausschuss auch öffentlich ist. Denn es wird sehr, sehr spannend so sein, einen Herrn Nehammer zu befragen, einen Herrn Stocker zu befragen, vor allem auch den ehemaligen Nationalratspräsidenten, das wird auch sehr, sehr, sehr spannend, der ja ganz enge Beziehungen zum Herrn Pilnacek hatte. Das wird schon alles sehr, sehr spannend und wird ein Untersuchungsausschuss. Es ist auch interessant, seit es bekannt ist, dass der jetzt kommt im Herbst, melden sich, das weiß ich, es gibt ein bisschen Geheimnispreis, ständig Mitwisser. Das sind entweder ehemalige Beamte aus dem Innenministerium, die einiges wissen, oder Menschen aus dem bisherigen Umfeld des Herrn Pilnacek. Also da allein die Ankündigung bewegt schon sehr, sehr viel. Und ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Frage für so manchen Zeugen dort sehr überraschend sein wird. Wenn man dann diese Informationen, diesen Input, den man bekommt, und die steht auch zur Verfügung, auch ausrecherchiert, das gehört sich natürlich, man muss das check, recheck, damit das auch stimmt. Man kann nicht jeden Hinweis einfach ungeprüft in den Untersuchungsausschuss bringen. Aber die Bevölkerung ist ein Stück weit auch aufgefordert und Menschen, die vielleicht was wissen, durchaus auch ihre Anregungen uns mitzuteilen. Und ich leite es dann auch gern weiter an die zuständigen Stellen, zum Beispiel an den Generalsekretär der FPÖ Hafenecker, der wahrscheinlich in diesem Untersuchungsausschuss eine wichtige Rolle spielen wird. Das heißt, das wird schon sehr, sehr spannend werden und wird die Republik bewegen.
Gut, dann machen wir jetzt noch einmal eine kurze Werbepause und dann kommen wir zurück und dann wechseln wir ins Ausland. Dann sprechen wir über Gaza und Israel, dann sprechen wir aber auch über die Ukraine und Russland. Ganz kurze Unterbrechung, dann sind wir gleich zurück mit dem vierten Teil unseres heutigen Duells mit Peter Westenthaler und Josef Czap.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch.
Live. Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Letzter Teil, großes Finale mit Peter Westenthaler und Josef Czap. Und jetzt sprechen wir über die Außenpolitik. Starten mit Gaza und Israel. Und da gibt es jetzt einige auch Staatschefs, die sich hier in den letzten Tagen dazu geäußert haben, auch die israelische Regierung kritisiert haben. Aber auf der anderen Seite auch viele, die hier den Vorhalt haben, dass diese Kritik, die hier teilweise geäußert wird, antisemitisch ist. Ist das nicht eine sehr, muss man sagen, schmale Gratwanderung zwischen Kritik einerseits an der Politik, aber andererseits auch, dass das dann in Antisemitismus übergleitet und auch die Frage dazu, hat Israel nicht das Recht, sich zu verteidigen und seine immerhin noch mehr als 50 Geiseln zu befreien aus den Händen der Terroristen?
Selbstverständlich. Israel hat Selbstverteidigungsrecht. Wir alle bekennen uns zum Existenzrecht Israels, ist überhaupt keine Frage. Es wäre besser gewesen, Israel hätte sich dazu bekannt, eine Zwei-Staaten-Lösung anzustreben. Shimon Peres war dafür, aber auch der Ministerpräsident, der ermordet worden ist und der also für die Zwei-Staaten-Lösung eingetreten ist. Das ist etwas, das ist in Israel einer gespaltenen Gesellschaft, wo es solche gibt, die also dafür mit aller Härte jetzt da gegen die palästinensische Bevölkerung zu Felde ziehen. Und dann diejenigen, die sagen, jetzt über Verhandlungen und über Waffenstillstand versuchen, die Geiseln letztendlich auch zu befreien. Dazu muss man sagen, höre ich immer wieder, Hamas ist eine Gründung des israelischen Geheimdienstes seinerzeit gewesen. Und zwar quasi gegen die PLO, die noch zu mächtig war, die den zweiten Staat machen wollte. Die also da sozusagen, was könnte das für eine schöne, reiche Region sein, die wirklich prosperieren würde.
Ja.
Nein, das stimmt. Das ist nicht. Das war. Und nur, da reden wir über die Taliban, die der amerikanische Geheimdienst also eingerichtet hat. Aber ich hilft ja nichts. Das hat sich ja verselbstständigt. Und das war ja auch so, dass Netanyahu ja, mit Wissen Netanyahus Katar-Gelder zur Hamas rübergeflossen sind. Mit Wissen Netanyahus. Ja, der gesagt hat, naja, wenn die da jetzt ein Geld haben, vielleicht hören die auf mit ihrer ganzen... So, unverzeihlich, also die Attacke der Hamas, da mag gar nicht reden, ist nur zu verurteilen. Und dass sich Israel wehrt, ist auch völlig klar. Ja, da mag gar nicht reden. Aber die Verhältnismäßigkeit spielt eine Rolle. Ja. Und wenn ich jetzt sehe, dass da, jetzt haben wir schon über 50.000 Tote, Israel sagt dann, ungefähr 25.000 waren Terroristen, na gut, 25.000, das geht dann nur mehr so. Und ich finde, das ist unmenschlich. Ja. Und wenn die Quintessenz die ist, dass ich sage, Netanyahu gehört eigentlich vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Und ich sage noch einmal, ich kritisiere die israelische Regierung, die aktuelle, und den Netanyahu. Und diese ganzen Typen, die da drinnen sitzen, ja, nicht. Ich bin für Israel, ich bin gegen den Antisemitismus, ich bin nur dagegen, dass der Antisemitismus als Begriff verwendet wird, um Kritik zu verhindern. Das geht gar nicht. Ja? Sondern es muss Kritik möglich sein. Natürlich nicht mit antisemitischen Begleittönen, das ist eh völlig klar. Aber jedenfalls, das muss möglich sein. Und da hat jetzt der Heinz Fischer sogar eine Äußerung getätigt, die bei manchen umstritten ist, weil er gesagt hat, naja, also ganz unschuldig ist die israelische Regierung, ist Netanyahu nicht. Wenn es da zu Irrungen und zu antisemitischen Äußerungen kommt, die wir alle verurteilen, alle, ja, aber die natürlich so einen Hintergrund haben.
Schon eine Täter-Opfer-Umkehr,
das sehe ich überhaupt nicht so, sondern es ist einfach so, dass er halt gemeint hat, und der ist einer der Vorkämpfer gegen den Antisemitismus, den kann man sowas von gar nichts vorwerfen. Und vielen anderen auch. Ja, aber er findet, dass das unverantwortlich ist, die Politik, die der Netanyahu macht. Und das kann er mit den Worten wählen, die er will. Ja, ich will das gar nicht kommentieren. Es ist seine Wortwahl. Aber um das geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass, und Trump rückt ja auch jetzt ab. Trump fliegt zu den arabischen Ländern, macht seine Deals dort, ist nicht mehr der beste Haberer von Netanyahu, will jetzt einen Frieden und eine Sanktionsbeendigung beim Iran. Also der ist da einfach jetzt da auch, seine Geduldsgrenze wird auch hier langsam einer Probe unterzogen. Und ich bin dafür, ich sage eigentlich nichts anderes als Folgendes: Waffenstillstand. Waffenstillstand und dann nicht vertreiben dort, wie manche aus der Netanyahu-Regierung meinen, die kehren alle abgesiedelt und vertrieben. Das geht gar nicht. Ja? Also ich finde, das ist einfach unmenschlich, menschenrechtswidrig, das geht gar nicht. Und mehr sage ich gar nicht. Waffenstillstand, Friedensverhandlungen und dass man die Hamas vernichten muss, politisch und auch real, das finde ich Das verstehe ich. Ja, da gehöre ich absolut zu denen, die das verstehen. Und ich verstehe nicht, wenn es Friedensdemonstrationen der Linken gibt, die der Peter Westenthal jetzt eingefordert hat. Der will nur mehr Allah für Frieden eintreten mit den Rechten. Aber dann brauche ich dort nicht Sprüche, die sich gegen die Existenz Israel richten. Und dann brauche ich dort nicht Sprüche, die irgendwie keine Kritik zu Hamas zulassen. Das geht gar nicht. Ja. Also ich habe da sehr eigenständige Position dazu und dass ich meinen Freund und Altbundespräsidenten verteidige, da wollte keine Überraschung sein.
Ja, aber das ist ehrlicher, dass du ihn verteidigst. Nur ich, das muss ich gar nicht selber kommentieren, sondern Josef, diese Äußerungen vom Fischer, der übrigens offensichtlich an einem schweren Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom leidet, weil der überall, wo er mit Mikrofon ist, beißt er im Moment ein, ich weiß nicht, was den reitet. Muss er ja nicht, aber das wurde nicht von mir oder von sonst wen, sondern das wurde von sämtlichen Kommentatoren, auch objektiven, als purster Antisemitismus eingeschätzt. Und selbstverständlich in allen Kommentaren. Und das ist schon das Aufflackern und das Aufkeimen, und das ist das, was ich ablehne, das Aufkeimen dieses linken Antisemitismus, der jetzt wieder sozusagen fröhliche Urstände feiert, weil es halt gerade passt. Weil halt Israel im Moment, ja, gebe ich recht, allen Kritikern etwas unverhältnismäßig agitiert, aber jetzt frage ich dich, was ist in einem Krieg verhältnismäßig? Wenn du zwei Kinder umbringst, darf ich auch zwei Kinder umbringen, ist das die Verhältnismäßigkeit eines Krieges? Nein, es gibt keinen Krieg mit Verhältnismäßigkeit.
50.000 ist
wahr. Nein, sowas gibt es nicht. 50.000. Es gibt keine, es gibt immer Kollateralschäden auf beiden Seiten. Ein Krieg ist eine furchtbare Sache, die immer Leid, Tod, Schaden bringt. Ja, das ist so. Und da aufzurechnen, halte ich für falsch. Israel hat nach wie vor das Recht, das durchzuziehen, was sie von Anfang an angekündigt haben, nämlich die Hamas auszulöschen. Ja. Das ist in Wahrheit auch okay, weil man einfach mit denen nicht mehr dort leben will. Und ein bisschen Pech hat Israel damit, dass es schon so lange dauert und dass viele schon diese Oktobertage vergessen haben, wo Wohnsiedlungen, sogenannte Kibbutze, überfallen worden sind und Menschen auf grausamste Weise von diesen Tieren, sage ich, es waren ja keine Menschen, Tieren, von diesen Hamas-Tieren abgemurkst worden sind. Also das sollte man nicht vergessen. Ich bin gegen Antisemitismus, ob er von links, rechts, oben oder unten kommt. Generell dagegen, der Fischer sollte sich da auch ein bisschen zusammenreißen und nicht nur Öl ins Feuer gießen. Seine Wortmeldung hat keiner braucht, ehrlicherweise, niemand. Es war nur Öl ins Feuer zu gießen. Ja, und am Ende ist das am Ende ein Konflikt, der dort ausgetragen wird. Und da können wir jetzt noch so uns auf eine Seite schlagen oder schöne Worte finden der Verhältnismäßigkeit. Er wird zu Ende geführt werden. Israel wird sich dann nicht reinreden lassen. Die werden das dort durchziehen und wie es im Moment ausschaut, bis zum Schluss, weil es ja überhaupt keinen Ansatzpunkt irgendeiner Friedenslösung gibt, außer irgendwelche zum Teil skurrile Ideen des Herrn Trump, der dort irgendwie einen schönen Strand machen will, das ist das Allerbeste. Aber man muss, was mich viel mehr stört, ist eigentlich, ist immer dann, wenn jemand außerhalb der Europäischen Union versucht, Frieden herbeizuführen und das auch sehr ernst meint, ist im Moment diese verrückte Europäische Union daran, das zu torpedieren und zu behindern. Jetzt bin ich bei der Ukraine nämlich. Ich finde, das sollte man so anschauen. Jetzt gibt es da wirklich. Und das kann man den Trump nicht hoch genug anrechnen. Ich bin da gesessen vor ein paar Wochen und habe ihn schwerstens kritisiert. Er war für mich die größte Enttäuschung wirtschaftlich wegen seiner Zollpolitik. Bleibe er dabei. Mittlerweile hat er ja alles zurückziehen müssen. Also das war richtig die Kritik. Aber jetzt muss man ihn loben. Deshalb, weil er wirklich sehr viel Zeit investiert, dort in der Ukraine für Frieden zu sorgen. Und weil er halt auch redet, offenbar als Einziger, sonst redet er keiner mehr mit dem Putin. Aber das ist halt notwendig, auch zu reden. Und weil er kleine, für mich zu kleine, aber doch Schritte auch in die richtige Richtung dort veranlasst. Und dass das halt nicht in Österreich stattfindet, solche Gespräche, sondern zu einem großen Teil in der Türkei. Oder jetzt, was einen besonderen Charme hätte, im Vatikan. Also das wäre schon fast, da könntest du schon fast einen Hollywood-Film draus machen. Friede im Vatikan würde der dann heißen. Ja. Da gibt es genügend Regisseure, die das dann verfilmen können. Aber das hat schon was. Und jetzt in dieser Phase, die sehr sensibel ist, wo natürlich ein Hin und Her der Vorschläge stattfindet zwischen den in Wahrheit drei handelnden Parteien, nämlich USA, Ukraine und Russland, kommt auf einmal die Europäische Union daher und beschließt in diesen Friedensgedanken neue Sanktionen gegen Russland. Die sind ja völlig verrückt worden. Also schon langsam habe ich den Eindruck, von der Leyen und Co. und leider auch unsere Bundesregierung, die wollen den Krieg auf Länge mal Breite fortsetzen. Die wollen einen Weltkrieg haben, die wollen das. Die Waffen, die wir jetzt zahlen müssen, verwendet werden, bis hin zu den Atomwaffen. Die Frau Meindl-Reisinger ist nicht zu blöd, nicht nur das Geld zu verschenken ins Ausland, sondern dort mitzustimmen bei neuen Sanktionen gegen Russland. Geht aus und sagt, aber sie wäre schon für einen Frieden, dass Amerika jetzt einen Frieden dort erzeugt. Also auch hier völliger Wahnsinn, völliger Irrsinn, völlige Irreleitung der Europäischen Union, dass man hineinzündelt mit neuen Sanktionen gegen Russland, statt dass man einmal überlegt, ob die alten sinnvoll sind, ob uns die nicht ins eigene Knie schießen mit den Energiepreisen, mit all den Auswirkungen, die in Russland sehe nicht irgendwelche Niederreißen von Industrie oder von Firmen oder irgendwelche verödetes Moskau oder was, sehe ich nicht. Im Gegenteil, die haben die besten Wirtschaftsdaten, weil sie mittlerweile auf Europa pfeifen. Weil sie mit China die besten Wirtschaftsgeschäfte derzeit machen, die sie eben in der Geschichte gemacht haben und den ganzen Raum Pakistan und alles, was da mal dazugehört. Also da ist die Europäische Union wieder mal völlig daneben und unsere Außenministerin, unsere Regierung macht da mit, juhu, wir als neutrales Land beschließen weiter Aufrüstung, beschließen weiter Sanktionen, dann sollen sie aber gleich die Neutralität ehrlicherweise abschaffen, weil die wird immer mehr abgeschafft. Würde ich der jetzigen Regierung empfehlen und sollen sie nicht auf Wahlplakate dann draufschreiben. Ja? Also ich bin da eher entsetzt, was da im Moment passiert, hoffe aber, dass es zu einem Frieden kommt. Es kann niemand in den Putin hineinschauen, da muss man ehrlich sein. Würde das überhaupt? Er hat überhaupt keinen Anlass im Moment dazu, das zu wollen. Übrigens auch nicht die neuen Sanktionen, weil das ist einem wurscht. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, er ist im Moment militärisch, Russland ist im Moment militärisch der Ukraine so überlegen und macht so große Fortschritte, dass der im Moment überhaupt keinen Grund eigentlich haben müsste, in Friedensverhandlungen zu gehen, sondern dass der den Krieg auf dem Schlachtfeld beendet und dort aufhört, wo er hin will, dass der ganze Süden russisch wird und dann wird es zu Ende sein und dann wird es wahrscheinlich der erste Krieg sein, der nicht auf dem Verhandlungstisch, sondern am Schlachtfeld tatsächlich endgültig.
Das Hauptziel ist keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Das glaube ich, hat er erreicht. Der südliche Teil der Ukraine ist militärpolitisch, geopolitisch für Russland existenziell wichtig. Das betrifft das Schwarze Meer. Es hätte auch andere Lösungen gegeben ohne Krieg, aber das war halt nicht möglich. Ja, das bedauere ich zutiefst.
Ich habe ganz am Anfang gesagt, wir beide, die Neutralitätslösung. Beispiel Österreich für die Ukraine, das wäre es gewesen.
Modell Österreich für die Ukraine war Ruhe gewesen und die Geschichte hätte sie. Die hätten mit der EU ihre Beziehungen entwickeln können, mit Russland, die Wirtschaftsbeziehungen, und es sterben jetzt sinnlos junge Menschen. In der Zeit, in der wir da reden, wird gestorben. Und das macht mich wahnsinnig. Und da finde ich, da bin ich auch ein vorsichtiger Trump-Versteher. Ich hoffe, dass das dem gelingt, dass die da sich einmal auf den Tisch setzen. Langsam verliert auch ich Geduld mit Putin. Ja, der soll sich jetzt langsam dort wirklich hinsetzen und dann nicht herumtaktieren. Also es ist, glaube ich, etwas, wo die Europäische Union eine ganz unglückliche Rolle spielt. Ja, anstatt dass die da wirklich Druck machen oder anstatt dass die wirklich, die wollen einfach 30, 40, 50, 60 Milliarden in die Rüstungsindustrie reinputtern. Die wollen einfach mit Sanktionen, das ist, glaube ich, die 19. Sanktion, das bringt gar nichts, wie sie es herausgestellt hat. Im Gegenteil, es war eine Förderung der russischen Wirtschaft, dass die endlich einmal für ihre Wirtschaft was machen und nicht dauernd immer nur Rohstoffe gegen Fertigwaren und tauschen. Ja? Also das ist, glaube ich, etwas, ja, wo man in die Richtung, dass man das im Vatikan macht, ist originell. Die haben jetzt dann, der ist Diplomat.
Das wird ein Dan Brown-Roman werden.
Ja, aber der jetzige ist ja ein Diplomat. Also der ist ja eingesetzt gewesen, auch als Diplomat, nicht nur in den armen Gegenden von Peru, als Bischof unterwegs gewesen. Der ist ja echt ein Gewinn. Und ich hoffe, es gelingt, dass man tut. Und die sind ja beieinander gesessen, der Zelensky und der Trump spontan in der Peterskirche. Das war ein schönes Bild. Ja. Also das finde ich, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, schau, wir kennen, Österreich hat abgetankt, außenpolitisch und neutralitätspolitisch.
Richtig.
Wir spielen keine Rolle im Ukraine, und zwar nichts, null, außer dass wir hinkommen, mitstimmen und Geld hintragen. Das ist alles, das ist Österreich abgetankt. Und auch im Nahen Osten, das war eine Domäne österreichischer Neutralitätspolitik, abgetankt. Und da muss durch eine Debatte letztendlich also möglich sein, Und ich bin der Meinung, das musst vor allem mit den Geldgebern der Terroristen auch reden, ja, dass das aufhört. Ja, mit wahrscheinlich, wie es früher war, Katar und diese ganzen Emirate und wer auch immer. Ja. Also das ist aber ganz entscheidend, dass das einmal beendet wird. Dann musst du natürlich, wenn du den Wiederaufbau im Gazastreifen, wie ich hoffe, machst, dann kann das natürlich nicht unter den Regeln und unter der Herrschaft der Hamas stattfinden, sondern das verstehe ich, dass man sagt, da müssen jetzt wieder andere ran, das muss wieder eine andere Struktur dort sein. Das Einzige, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, und deswegen war ich so ein Fan von dem Yitzhak Rabin, ich war ein Fan von dem, der umgebracht worden ist, der die Zwei-Staaten-Lösung wollte. Und was heute noch viele, die Friedensbewegung in Israel gibt, die da wirklich sich bemühen, und das werden sie bei den nächsten Wahlen auch beweisen, müssen und den Netanjahu und die ganze Partie dort abwählen, ja, und dann noch vor Gericht stellen, dort, was notwendig ist, dass vor Gericht zu stellen ist. Ja. Aber dass ich sage, ich gehe gar nicht zum Internationalen Strafgerichtshof, ich tritt vorher aus. Ja. Das finde ich ist eine Art und Weise, sich der Justiz zu stellen, das kannst ja. Das finde ich inakzeptabel.
Aber wir sind übrigens so unwichtig und haben so außenpolitisch abgedankt, wir haben auch im Vatikan abgedankt. Wir kriegen nicht einmal mehr einen Kardinal. Ja. Jetzt hat schon unter dem vorigen Papst hat jede Entwicklungsdemokratie einen Kardinal kriegt. Österreich steht im Moment nicht am Zettel. Also ja. Das ist, uns gibt es gar nicht. Ja. Wir existieren weder für die geistliche Welt noch für die wirkliche.
Aber findest du nicht, dass das einen Charme hat, wenn wir zwar für einen österreichischen Kardinal einsetzen?
Fahren wir nach Rom,
reden wir mit ihm und sagen wir erst, tu was für Österreich.
Ein Bilder weg.
Ja, genau. Also, tu was für Österreich. Und nein, aber ich bin da, ich muss da sagen, ich finde, der Vatikan hat schon einmal eine Rolle gespielt bei der Weltaufteilung im 16. Jahrhundert zwischen Spanien und Portugal, wenn ich mich noch erinnere. Mhm. Und jetzt soll nicht die Welt aufgeteilt werden. Aber wenn das ein Ort ist, wo man zusammenkommen kann und Friedenslösungen findet, bin ich vehementest dafür. Und der Wegbereiter des Ganzen war der Papa Francesco, den ich nach wie vor für einen der besten Päpste
halte. Der Dan Brown hätte noch Illuminati den nächsten Roman. Ne? Der kennt unter anderem fünf Hollywood, das wäre alles perfekt. Ja.
Gut, wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank. Machen eine kurze Werbepause. Morgen sind die beiden Herren übrigens wieder zu Gast. Dann haben wir die neue Umfrage, die spannend wird, weil sie ja die erste Umfrage ist, die wirklich jetzt auch das Budget und die Budgetrede des Finanzministers beinhaltet. Wie sich das auswirkt, erfahren wir dann morgen. Jetzt gibt es eine kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter auf OE24 TV.